Ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin Bernhard Schmidt. Ich komme ganz ursprünglich von gar nicht weit von hier, von der deutschen Seite des Bodensees. Das heißt, ich verstehe auch, ich spreche es zwar nicht, aber ich verstehe Schweizerdeutsch. Das heißt, ihr könnt gern auf Schweizerdeutsch fragen oder reden. Ich verstehe es. Ich wohne seit 1992 teilweise, seit 1995 dauerhaft in Paris. Bin Jurist, habe es bis zum bitteren Ende getrieben, also bis zur Doktorei. Und arbeite heute als Jurist bei einer NGO, die Rassismusbekämpfung macht. Nein, nicht SOS Rassismus, eine andere. Und bin dort sozusagen zuständig für die Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus, auf Deutsch würde man sagen Volksverhetzung, Diskriminierung und ähnlichen Delikten. Es geht jetzt um Migrationspolitik, vor allem im Bereich zwischen Nordafrika und Europa. Vor und nach den Umbrüchen, ich werde auch ein bisschen was zu den Umbrüchen selber sagen, werde es aber zum Teil auch der Diskussion überlassen. Noch einen Hinweis, weil es auch um Migrationspolitik, um Flucht, auch Flucht aus politischen Gründen geht. Noch ein Hinweis auf dem Büchertisch von meinem Freund und Genossen Ali Shirazi, auch von der deutschen Seite des Bodensees. Bei ihm geht es um Iran und Flucht und Migration, also um ein verwandtes Thema. Und er hat seinen Büchertisch hinten, also von mir aus betrachtet, auf der rechten Seite bei der Wand. Das Thema Umbrüche in Nordafrika ist gerade wieder sehr aktuell, weil es besonders gestern massive Demonstrationen wiedergegeben hat in den beiden Kernländern der Umbrüche während der letzten zwei Jahre, also in Ägypten und in Tunesien vor allem. In Tunesien nach dem Mord an einem der linken Oppositionspolitiker Chokri Belaid am Mittwoch früh dieser Woche. Das heißt, das deutet uns schon darauf hin, dass die Umbrüche nicht zu Ende sind. Wie ich eigentlich auch immer die These vertreten habe, dass man nicht sagen kann, eine Revolution hat stattgefunden, sondern es hat die erste Phase einer Revolution stattgefunden. Aber viele der Probleme, die dazu führten, dass es zu den Umbrüchen kam, also sprich zur Entmachtung und zur Flucht im Falle Tunesiens der Präsidenten, die sind bei weitem nicht gelöst. Das Demokratieproblem ist nur teilweise gelöst. Es hat pluralistische Wahlen gegeben im Fall Tunesiens am 23. Oktober, im Fall Ägyptens ab dem 28. November 2011. Aber daraus sind wieder Regierungen hervorgegangen, die zwar besser legitimiert sind als die davor, die nur alle 30 Jahre Machtwechsel kannten und wo die Wahlen ein reines Fake waren. Aber nichtsdestotrotz sind Regierungen hervorgegangen aus den Wahlen, die wiederum autoritär regieren und in sehr vieler Hinsicht anknüpfen an die alten Regime, insbesondere auch was Polizeigewalt, Polizeiwillkür betrifft, was Repression betrifft. Und natürlich sind die sozialen Fragen alles andere als gelöst. Das heißt, sprich die gigantischen Unterschiede zwischen Armut und Reichtum und die Perspektivlosigkeit vor allem von Teilen der jungen Generation, die Menschen zu Flucht und Migration bewegen, die Menschen aber auch dazu bewegten und immer noch bewegen, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Diese Motive sind bei weitem nicht verschwunden, wie sich auch die Lebenssituation vieler Menschen auf sozialer und ökonomischer Hinsicht kaum oder unwesentlich verbessert hat. Das heißt, ich würde rein von der Sprachregelung nie sagen, es haben Revolutionen stattgefunden und jetzt reden wir über einen davor oder danach, sondern es hat eine erste Phase stattgefunden, auf die hoffentlich weitere Phasen folgen werden, beziehungsweise wo weitere Phasen dabei sind stattzufinden, weil die neuen Kapitel der Geschichte sind ja gerade dabei geschrieben zu werden. Wir werden das jetzt aber ein bisschen unter dem Blickwinkel von Flucht und Migration betrachten, immer natürlich mit den Umbrüchen oder den begonnenen Umbrüchen im Hintergrund. Das knüpft auch wunderbar an die Filme, die wir vorher gesehen haben und die Diskussion, die wir vorher hatten, wo es besonders um Lampedusa ging, also schon auch um Migration aus Tunesien in Richtung Europäische Union. Ich werde aber trotzdem mit dem davor einsetzen, alles was war eigentlich vor dem Beginn der Umbrüche, also vor dem 14. Januar 2011, der insofern einen Einschnitt markiert, als an diesem Tag der tunesische Präsident Zine El Abidine Ben Ali ins Exil floh nach Saudi-Arabien, wo er immer noch sitzt. Und danach begannen eben Proteste und Massenbewegungen in anderen arabischsprachigen Ländern, zuerst in Ägypten und dann im Jemen, in Bahrain, in Syrien und in anderen Staaten, auf anderem Level in Marokko und in Algerien und in anderen Staaten. Für Flucht und Migration sind in Bezug auf die Europäische Union aber zunächst historisch vor allem Marokko und Tunesien von Interesse, einfach aufgrund geografischer Faktoren, aufgrund der geografischen Nähe. im Falle Marokkos rückt Europa an der Straße von Gibraltar, also auf der marokkanischen Seite von Tangier her betrachtet, auf Sichtweite heran. Es befinden sich zudem zwei spanische Enklaven, also zwei Zonen, die zwei Städte, die aus historischen Gründen zu administrativ zu Spanien gehören, auf marokkanischem Boden, sodass die Motivation zu versuchen, durch Überschreiten dieser Grenze oder dieser Meerenge nach Europa zu kommen, natürlich entsprechend stark ist, weil man muss nur sozusagen sich in Sichtweite vorstellen und kein abstraktes Ziel irgendwo am Horizont, von dem man mal gehört hat. Im Falle Tunesiens liegt das Meer dazwischen, also da haben wir keine Entfernung auf Sichtweite mehr nach Europa, aber die südlich vom italienischen Festland liegenden Inseln und eben als erste von ihnen, wenn man von Nordafrika herkommt, nämlich Lampedusa, liegen auf etwas mehr als 100 Kilometer, auf circa 150 Kilometer Abstand, sodass es durchaus realistisch anvisierbar ist zu sagen, dass man außer bei sehr stürmischem Wetter mit dem Schiff oder mit dem Boot dahin übersetzen kann. Ähnliches gilt, wenngleich die Entfernungen größer sind, auch für Libyen. Libyen ist das dritte Land, was unter migrationspolitischen Gesichtspunkten im Hinblick auf die Festung Europa von Interesse ist, weil Libyen erstmal ein Land ist, was sehr massiv Migration, sei es Einwanderung nach Libyen oder Durchgangsmigration aus dem subsaharischen Afrika aufnimmt. Das hat das mit der libyschen Politik zu tun, schon unter dem alten Regime, unter Muammar Gaddafi, wozu ich gleich was sagen werde. Aber auch von Libyen betrachtet sind Territorien, die zur Europäischen Union kommen, nicht so weit weg. Das gilt in erster Linie für Malta. Also was Lampedusa für Tunesien ist, ist Malta, das seit dem 1. Mai 2004 zur Europäischen Union gehört, für Libyen. Aber auch einige Inseln, die zu Italien gehören, die Liparischen Inseln zum Beispiel, sind in erreichbarer Weite mit dem Schiff. Wobei wir es in Libyen eher nicht mit einer Auswanderung libyscher Staatsbürger zu tun haben, sondern mit einer Migration von Menschen, die aus anderen Staaten des afrikanischen Kontinents kommen, durch Libyen durchwandern und dann versuchen, von dort aus in die Europäische Union zu kommen. Aufgrund der geografischen Nähe und aufgrund der engen Beziehungen einerseits zwischen Frankreich als ehemaliger Kolonialmacht bzw. offiziell Protektoratsmacht in Marokko und Tunesien, andererseits aber auch zwischen der Europäischen Union als Block einerseits und den Regimes in diesen Ländern, die eben zumindest bis zum Beginn der Umbrüche rein autokratische Regimes waren, auf der anderen Seite, war Migration seit längerem ein Thema in der bilateralen Politik zwischen Nord- und Südseite des Mittelmeers. Sie war ein Thema bilateraler Abkommen. Es gibt ein Abkommen zum Beispiel zur Migrationspolitik. Also damals ging es noch nicht um Abschottung, sondern eher um eine kanalisierte Anwerbung von Arbeitskräften für die französische Industrie durch Frankreich. Sie war also Gegenstand bilateraler Abkommen, zum Beispiel zwischen Frankreich und Algerien vom 27. Dezember 1968, also schon relativ früh, wo es um die Kanalisierung der Anwerbepolitik für algerische Arbeitsmigranten ging. Sie war Gegenstand anderer bilateraler Abkommen. Es gibt zum Beispiel ein bilaterales Abkommen zwischen Frankreich und Tunesien vom 17. März 1988. Sie war dann aber auch entsprechend ein Gegenstand der Bemühungen um Drosselung, Verhinderung, Blockade von Migration, als die Politik in Frankreich, speziell aber auch in der europäischen Allgemeinheit, immer restriktiver wurde, also immer mehr darauf abzielte, unerwünschte Migration zu verhindern. Das war prinzipiell schon seit 1973/74 dem Fall, also seit dem sogenannten ersten Ölpreisschock, der darauf folgenden Rezession und der Umorientierung bei der Organisierung des Arbeitsmarkts, dass man eben nicht mehr so stark auf Neuzusammensetzung der Arbeitskraft durch Anwerbung migrantischer Arbeitskräfte setzt, sondern dass man versucht, den nationalen Arbeitsmarkt stärker abzuschotten. In Westdeutschland gibt es den Anwerbestopp im November 1973, in Frankreich folgt der Anwerbestopp 1974. Das Thema verstärkt sich aber natürlich mit fortschreitender Verbesserung der Verkehrsmöglichkeiten, also der Möglichkeiten, rein transportmäßig nach Europa zu kommen, und ist deswegen immer wieder Gegenstand des bilateralen Verhältnisses. Migration, also Verhinderung von Migration oder Verhinderung zumindest von unerwünschter Migration, ist zum Beispiel Gegenstand der Barcelona-Konferenz. Also in Barcelona findet die große Konferenz zum Auftakt des sogenannten Mittelmeer-Dialogs statt. Das ist am 27. und 28. Oktober 1995 in Barcelona. Das ist also eine Initiative der Europäischen Union, diesmal nicht auf einzelstaatlicher Ebene, sondern der EU als Block, um mit den Staaten auf der Südseite und Ostseite des Mittelmeers in Beziehungen, in organisierte Beziehungen einzutreten. Konkret folgt daraus vor allem der Abschluss von Freihandelsabkommen, immer zwischen der Europäischen Union als Ganzes, als Block und einem Land. Das erste Freihandelsabkommen ist schon vor der Konferenz von Barcelona 3 Monate vorher geschlossen worden, im Juli, am 17. Juli 1995 zwischen der EU und Tunesien. Das nächste folgt kurz nach der Konferenz von Barcelona am 28. Februar 1996, also 3 Monate nach der Konferenz mit Marokko. Da geht es insbesondere um den Abbau von Handelshemmnissen, Handelsschranken, was aber wiederum, das führe ich jetzt nicht im Einzelnen näher aus, dazu gibt es aber einiges zu sagen, was aber insbesondere zur Konsequenz hat, dass, weil die Ökonomie in der EU, die Industrie produktiver ist und die Industrie in Nordafrika weniger produktiv wirtschaftet, was insbesondere das Niederkonkurrieren und Plattmachen von ganzen Wirtschaftszweigen in Nordafrika zum Gegenstand hat, oder zu, nicht zum Gegenstand, aber zur Folge hat, zur objektiven Folge hat, und was dafür sorgt, dass es zum Beispiel Teile der jungen Generation gibt, die stärkere Schwierigkeiten haben, zum Arbeitsmarkt, in den Arbeitsmarkt hineinzukommen, und was auch zum Gegenstand hat, nicht zum Gegenstand, sondern zur Folge, zur objektiven Folge hat, dass die Länder sich stärker spezialisieren als Zulieferer für die EU mit großer Abhängigkeit vom EU-Binnenmarkt. Zum Beispiel Tunesien spezialisiert sich in bestimmte Nischenproduktionen, in manche Textilprodukte, dort wo sie sozusagen Lücken nutzen können, wo die chinesische Textilindustrie nicht mit ihrem starken Exportmotor präsent ist. Aber Tunesien spezialisiert sich zum Beispiel stark für bestimmte Zulieferprodukte für die Autoindustrie. Also nicht der Großteil der Produkte wird nicht in Tunesien weder entworfen noch gebaut. Das ist ja alles heute sehr multinational. Ein Auto wird in Frankreich von gut bezahlten Ingenieuren entworfen, dann werden Bauteile in Rumänien hergestellt oder in der Tschechischen Republik. Dann wird in Spanien montiert oder der Motor wird in Spanien gebaut. Dann wird es in Deutschland im Endeffekt zusammenmontiert. Und was man dann nach Tunesien gibt, ist zum Beispiel die Kabelproduktion. Da werden die Kabel hergestellt, die dann in den Motor eingebaut werden später. Oder die Sitzbezüge und die Teppiche, die vorne im Auto liegen. Also es sind ganz spezialisierte Produktionen, was eine hohe Abhängigkeit hervorruft, was wiederum auch zur Migrationsursache wird, weil eben Leute, die für was anderes eine Ausbildung gemacht haben oder gar die höhere Schul- und Hochschulausbildung haben, gar keinen Platz mehr finden auf diesem sogenannten Arbeitsmarkt. Insofern hat es auch was zu tun mit Flucht- und Migrationsgründen. Die Migration ist aber auch direkt ein Thema bei dem, worum es sonst noch bei diesem sogenannten Mittelmeerdialog geht. Also sozusagen der harte Kern ist tatsächlich der Abschluss dieser Freihandelsabkommen. Aber es gibt auch eine ganze Begleitmusik über den Austausch, den kulturellen und interreligiösen Dialog. Das ist alles ideologisches Gesums ohne größere Begleiterscheinung. Aber es gibt noch ein paar andere, neben der Ökonomie, ein paar andere harte Programmpunkte. Und das sind alles in ein Kapitel gepackt: die Sicherheitspolitik in Gestalt von Terrorismusabwehr. Algerien ist damals im Bürgerkrieg, also zwischen der Staatsmacht, den Militärs und den bewaffneten Islamisten. Die Hochphase des Bürgerkriegs ist gerade vorbei, Mitte 1995. Und also sozusagen die Terrorismusabwehr, die Abschottung Europas von terroristischen, sogenannten und auch tatsächlichen, wenn man an radikale Islamisten angeht, von die Abschottung Europas gegenüber solchen Gefahren wird in ein Kapitel gepackt mit der Abschottung gegenüber unerwünschter Migration. Das wird sozusagen gemeinsam behandelt. Das ist also auch ein Gegenstand. Die Staaten in Nordafrika sind dabei willfährige Vollstrecker der Wünsche der EU, also der Wunsch, von unerwünschter Migration abgeschottet zu bleiben oder die Migration sehr eng zu kanalisieren, die überhaupt Zugang nach Europa findet, also zum Beispiel studentische Migration, um bestimmte Fachkräfte auszubilden, die schon im Schulsystem, also deren schulische Ausbildung die Staaten in Nordafrika bezahlt haben, aber die man dann im Hochschulsystem für bestimmte Qualifikationen weiter fortbildet, um über bestimmte Fachkräfte zu verfügen. Das hat zum Teil die Gründe, die in der starken Abhängigkeit von Europa liegen. Das hat zum Teil aber auch ideologische Gründe bei den Staaten selber. zum Beispiel im Fall Marokkos und in der Monarchie haben wir damals einen alten König, also den Vater des jetzigen, Hassan II., der im Juli 1999 verstorben ist, der selber immer wieder betont hat bei seinen Gesprächen mit französischen Politikern, dass er selber gegen Migration von Landsleuten nach Europa ist und wenn gegen eine Migration, die auf ein längeres Verbleiben in Frankreich abzielt. Also wenn, dann ist er dafür, dass Leute Saisonarbeit machen und dann wieder zurückkommen. Weil er sagt, sonst werden die Leute kulturell verdorben und dann verlieren sie ihre Tradition und die Bindung an die Religion und den Glauben an den guten König natürlich. Das hat er zum Beispiel immer wieder gesagt. Das hat er auch im Vier-Augen-Gespräch gesagt mit einem Politiker, der da mit ihm vollkommen einer Meinung war, nämlich mit Jean-Marie Le Pen, weil Jean-Marie Le Pen zwar ein Rassist und auch, was Migranten betrifft, ein Araberfresser ist, aber mit solchen Autokraten, die zudem mit ihm einer Meinung sind, dass Migration eher von Übel ist, einer Meinung sind. Also mit solchen Autokraten hat er durchaus Beziehungen gepflegt und es hat also auch ein bilaterales Treffen zwischen Hassan II. Und Jean-Marie Le Pen gegeben im Juli 1996. Im Falle Tunesiens ist es eher, also dort haben wir eher ein Regime, was sich weniger auf Tradition beruft wie die marokkanische Monarchie, sondern eher darauf beruft, wie modern es doch sei und deswegen von Nutzen für Europa, weil es die islamistische Gefahr niederhalte. Das war jedenfalls der offizielle Diskurs, die offizielle Legitimation der Diktatur unter Ben Ali. Aber, also da haben wir nicht so eine traditionalistische Begründung, aber wir haben es halt auch mit einem Polizeistaatsregime zu tun, was ziemlich effizient unter dem vorgeblichen Sicherheitsaspekt die Abschottung Europas gegenüber unerwünschter Migration exekutiert. Also auch die Wünsche der französischen oder europäischen Politik, Immigration entsprechend zu kanalisieren, mal ein bisschen weiter aufzumachen, dann wieder stärker zuzumachen, die werden auch umgesetzt und übersetzt durch das tunesische Regime. Zum Beispiel, ich hatte vorher erwähnt, es gibt ein bilaterales Abkommen von März 1988 zwischen Frankreich und Tunesien. Das sieht zum Beispiel vor, dass, das gab es auch für andere Nationalitäten, dass Tunesier und Tunesierinnen, die seit mindestens 10 Jahren nachgewiesenermaßen in Frankreich leben, auch wenn sie seit 10 Jahren in Anführungszeichen illegal, also undokumentiert in Frankreich leben, dann können sie, so sah es das Abkommen vor, nach diesen 10 Jahren nachgewiesenen faktischen Aufenthalts dann Aufenthaltstitel beantragen. Also sozusagen nach 10 Jahren illegalen, aber nachgewiesenen Aufenthalts folgt die Legalisierung. Das stand in Frankreich auch mal eine Zeit lang zwischen 1998 und 2006 im allgemeinen Gesetz. Das heißt, es gab es als Regelung für alle Nationalitäten. Das hat gesagt, nach 10 Jahren gilt die Schwamm-drüber-Regelung. Das wurde dann aber wieder abgeschafft, als Nicolas Sarkozy Innenminister war, durch ein weiteres Ausländergesetz vom 24. Juli 2006. Und da es aber ein bilaterales Abkommen gibt, das Vorrang hat vor dem allgemeinen Ausländergesetz, galt das für Tunesien nicht, aber es vergingen keine 2 Jahre, dann hat auch Tunesien das Abkommen neu verhandelt mit Frankreich und hat die Schwamm-drüber-Regelung rausgestrichen. Das heißt, es gab dann ein neues Abkommen vom April 2008, anderthalb Jahre oder knapp 2 Jahre, nachdem Frankreich sein eigenes Ausländergesetz verschärft hatte. Und da wurde dann auch diese Schwamm-drüber-Regelung wieder gestrichen und wurde ersetzt durch eine Kontingentregelung. Das heißt, Frankreich hat gesagt, wir legalisieren euch die Leute nicht mehr, auch nicht, wenn sie nachgewiesenermaßen seit 10 Jahren in Frankreich leben, aber wir nehmen euch jedes Jahr so und so viele von jener Berufsgruppe, so und so viele Bauarbeiter, so und so viele Bäcker. Also es ging insgesamt um 9.000 Menschen, also 9.000 Arbeitskräfte, so wurden sie wahrgenommen. Und das war dann kontingentmäßig aufgegliedert, genau nach Berufsgruppen, 1.500 von dieser Berufsgruppe und 500 von jener und so weiter. Wobei die Praxis war, dass es nicht mal ausgeschöpft wurde, das Kontingent. Zum Beispiel im letzten Jahr vor dem Umbruch, 2010, wurden 2.000 Aufenthaltstitel vergeben. Also 9.000 wären möglich gewesen. Aber sozusagen das tunesische Regime hat das also ausgehandelt, die Schwamm-drüber-Regelung da durch diese Quoten- oder Kontingentregelung zu ersetzen und war also auch willfähriger Verstrecker, zum Beispiel in Gestalt einer sehr engen Überwachung von Häfen und Flughäfen und anderen Orten, von denen junge Menschen oder Menschen jeden Alters, aber de facto waren junge Menschen auswanderungswilliger als ältere, auf jeden Fall vor denen Menschen aus Tunesien hätten versuchen können, auszureisen. Also in Tunesien unter dem alten Regime war der Versuch illegaler Ausreise, die Planung illegaler Ausreise oder die Durchführung illegaler Ausreise war ein Straftatbestand. Ähnlich wie, was man in der DDR als Republikflucht bezeichnete. Dafür konnte man in den Knast gehen. Das war entsprechend überwacht. Also die Hafenstädte waren gut überwacht und es gab eben auch junge Leute, die, weil sie vor vor Ohren von Leuten, die es besser nicht hätten hören sollen, über Ausreisepläne diskutiert hatten, die dafür verhaftet wurden oder schikaniert wurden oder denen der Prozess gemacht wurde und so weiter. Es gab also auch den Druck als Nebenaspekt auf Leute, die in Frage kamen, Menschen zu transportieren nach Europa, zum Beispiel Leute aus dem Fischereigewerbe, um die abzuschrecken, auf solche Gedanken zu kommen. Den gab es vom tunesischen Regime, aber auch von Europa her. Es gab im Sommer 2007 den Fall von 7 Fischern, die tunesischen Fischern, die auf hohem Meer waren, die Schiffbrüchige, also das waren Leute, die in Anführungszeichen illegale Migration probierten, Leute, die aus Tunesien abgelegt waren, die aber in Seenot gerieten. Und diese sieben Fischer hatten die Leute, es waren glaube ich 44 Menschen, aus dem Meer gezogen, weil sie in Seenot waren, weil sie am Ertrinken waren, und hatten sie dann am nächstliegenden Festland, also in Süditalien, abgesetzt, und denen wurde daraufhin der Prozess gemacht. Also die kamen erstmal in Untersuchungshaft, denen wurde dann der Prozess gemacht, die wurden im Endeffekt freigesprochen, aber nach anderthalb Jahren Verfahren. Aber das löste damals also auch einen entsprechenden Skandal aus bei Menschenrechtsgruppen und Solidaritätsvereinigungen. Dieses Regime wird aber brüchig mit den politischen Umbrüchen. Es wird de facto brüchig, weil die Polizeidichte abnimmt. Das heißt, die Polizei als Hauptrepressionsorgan der Diktatur unter Ben Ali, die zieht sich erstmal für ein paar Wochen nur, aber faktisch für kurze Zeit aus dem öffentlichen Leben zurück. Man muss dazu sagen, Tunesien war, anders als es manchmal angenommen wird, keine Militärdiktatur. Tunesien war ein Polizeistaat, wo aber das Militär wenig zu sagen hatte. Ben Ali war ein Bulle. Also Ben Ali, Präsident vom 7. November 1987, als er seinen Vorgänger Bourguiba von den Ärzten für amtsunfähig erklären und entmachten ließ, bis zu seiner eigenen Entmachtung durch die Straße, durch die Revolution, er hatte seine Karriere begonnen als Polizist und als Nachrichtendienstoffizier, der zum Teil in den USA und in Frankreich ausgebildet war. Er hat seine Karriere unter anderem auch jemand, um den es gleich noch gehen wird, zu verdanken, nämlich Muammar al-Gaddafi. Tunesien und Libyen waren 1975 kurzzeitig fusioniert in einem Staat, also in einem Staatsverbund. Und es war Gaddafi, der Ben Ali seinen ersten Karrieresprung hat machen lassen, weil er ihn zum Sicherheitsbeauftragten ernannte. Also sozusagen, es gab verschiedene, also natürlich inländische Einflüsse, weil er in diesem Polizeiapparat Karriere machte, aber auch ausländische Einflüsse, Ausbildung in den USA, aber auch libysche Unterstützung, die ihn auf die Karriereleiter setzten. Und Ben Ali war aber immer misstrauisch gegenüber dem Militär, wie sein Vorgänger Habib Bourguiba auch. Die Armee wurde an einer relativ kurzen Leine gehalten. Die Landstreitmacht, das waren 35.000 Mann, das ist nicht sehr dicke für ein Land mit 11 Millionen Einwohnern. Die Armee hat ja auch sozusagen dann die Revolution eher passiv begleitet und hat, als das Regime die Armee auch forderte, mit ihren Schusswaffen Aufstellung gegenüber Demonstrationen zu beziehen. Die Armeespitze hat sich geweigert, weil die Armeespitze wiederum Signale aus den USA bekam, um zu sagen, lasst es zu keinem großen Clash kommen, sondern lasst es lieber zu einem kanalisierten Umbruch kommen, der dann aber nicht zur totalen Revolution führt, sondern den man dann wieder in institutionelle Bahnen lenken kann. Das war das Signal, das aus den USA kam, sowohl für die ägyptische Armee als auch für die tunesische Armee. Und in beiden Fällen war es ja im Endeffekt die Toten der Repression, die gingen nicht auf die Armee zurück, sondern überwiegend auf die Polizei. Also in Tunesien forderten die Umbrüche, die 3 Wochen Massendemonstrationen, Massenproteste von Mitte Dezember bis Mitte Januar 2010, forderten 320 Tote ungefähr. In Ägypten waren es im selben Zeitraum 800 Tote. Das ging aber überwiegend auf das Konto der Polizei. Kaum oder gar nicht auf das Konto der Armee. In Ägypten kamen noch dazu bewaffnete Zivilisten, gedungene Schläger, die man angeheuert hatte dafür, die Baltagier, die Beilträger. Die Polizei war entsprechend verhasst. Der Armee gelang es nicht, verhasst zu sein. In Tunesien war sie es definitiv kaum. In Ägypten waren sie es bis zum Abgang von Mubarak, dem dortigen Präsidenten, auch nicht. Also Mubarak dankte am 11. Februar, auch nach 3 bis 4 Wochen massiven Demonstrationen ab, nach 3 Wochen. Nur die Armee übernimmt dann selber die Regierung, bildet das Hohe Komitee der Streitkräfte, das CAF, Supreme Council of Armed Forces, die das anderthalb Jahre lang regiert, bis zur Präsidentschaftswahl im Juni 2012. Und da schafft es auch die Armee, sich selber dann Hass zuzuführen, weil dann die Armee direkt tatsächlich selber die Repression durchführt. Es gibt im Jahr 2011 13.000 Prozesse gegen Zivilisten vor Militärgerichten und die Armee räumt brutal den Meydan Tahrir, also der Tahrirplatz in Kairo, bei Besetzung nach dem Abgang von Mubarak. Aber jedenfalls, die Polizei ist in der ersten Phase dasjenige Organ, das weitaus stärker als die Armee den Hass auf sich zieht. Und die Tunesier hat es zur Folge, dass in den ersten Wochen nach dem Abdanken von, oder nach der Flucht von Ben Ali, die Polizei sich vorübergehend zurückzieht aus dem öffentlichen Leben. Zum Teil war das einfach dem geschuldet, dass die Schiss hatten oder dass sie meinten, jetzt gucken wir mal, ob wir nicht noch irgendwie beruflich was anders machen, um eine Zukunft zu haben. Zum Teil war es auch eine bewusste Politik, weil ein Teil der Leute aus dem alten Regime auch sagten, ein bisschen Chaos wird die Leute einschüchtern, und wenn es Chaos gibt, sind auch Straftäter, also nicht politische Gefangene, sondern einfache Straftäter, auch Vergewaltiger, und solche Leute sind in relativ großer Zahl freigelassen worden, weil der Hintergedanke war, Chaos soll die Leute nach Ordnung rufen lassen. Die Leute werden dann schon nach Ordnung selber rufen. Das ging so nicht auf, weil es gab sozusagen eine große Verantwortungsbewusstsein auch der Menschen, die eben dafür sorgten, dass es nicht zu Chaos kam, auch als die Polizei weg war, sondern dass Leute selber dafür sorgten, dass in ihrem Stadtteil, in ihrem Wohnviertel keine Plünderungen stattfanden. Es gab so Komitees auf Stadtteilebene, die dafür sorgten. Das war also quasi ein Ansatz von einem vorübergehend funktionierenden Selbstverwaltungsorgan. Das ist zum Teil, ich kenne französische Linke, die damals davon fantasierten, das seien schon Sowjets und Machtorgane für die Doppelmacht, und dann übernehmen die Arbeiter die Macht, das ist alles Käse. Das waren keine Machtorgane, das waren keine revolutionären Machtorgane, das waren Organe für einen bestimmten Zweck. Es war aber so, dass sozusagen es diese selbstverwalteten Versuche, Plünderungen zu unterbinden und sozusagen die Sache für die Menschen relativ risikolos ablaufen zu lassen, die für diesen begrenzten Zweck existierten, die das aber in der Regel gut machten. Ist öffentlich eine Klammer. Das Ende vom Lied war allerdings, als sozusagen die Sache wieder in institutionalisierte Bahnen kam, als es dann eine provisorische Regierung gab, beziehungsweise die dritte provisorische Regierung, die ersten zwei wurden von der Straße weggejagt, weil es noch zu viel alte Machthaber aus dem alten Regime an der Spitze gab. Aber die dritte provisorische Regierung ab März 2011 hat dann etwas länger gehalten, weil sie halt Wahlen vorbereiten sollte und etwas stärker legitimiert war in den Augen der Leute. Und als die Polizei dann sozusagen bestimmte Sicherheitsfunktionen wieder übernahm, da wurden diese Organe gegenstandslos, weil die meisten Leute, die da drin waren, haben sich dann zurückgezogen und haben andere Sachen gemacht. NGOs gegründet oder sie haben Gewerkschaftsarbeit gemacht oder haben Parteien gegründet oder eine Zeitung gegründet oder einen Blog gegründet. Das Problem war dann, dass ab Sommer 2011 diese funktionslos gewordenen Organe, die leere Hüllen wurden, übernommen wurden durch Ennahda, die jetzige stärkste Regierungspartei, die islamistische Regierungspartei, also eine von dreien, aber die stärkste Regierungspartei, und wurden umgemodelt in das, was heute die Ligen zum Schutz der Revolution sind. Das sind Milizen. Also nicht mit Waffen, die haben keine Schusswaffen, die haben Knüppel, aber keine Schusswaffen. Das sind aber Organe für die Massenmobilisierung zugunsten der Regierung auf der Straße jetzt. Und das sind auch inzwischen Gruppen, die mobilisiert werden, um Veranstaltungen von Oppositionellen zu stören, um missliebige Leute einzuschüchtern. Manche vermuten, es gibt keinen Beweis, weil man noch nicht weiß, wer den Oppositionspolitiker vor drei Tagen erschossen hat. Aber es gibt Leute, die vermuten, in deren Reihen die Mörder von dem linken Oppositionspolitiker Chokri Belaid. Das ist aber nicht bewiesen. Es kann auch aus einer anderen Ecke kommen oder es kann von den Salafisten kommen, die auch Islamisten sind, aber in Rechtsopposition zur Regierung stehen. Auf jeden Fall, es gibt sozusagen dieses Problem, was man sehen muss, dass das also historisch auch sozusagen später eine bittere Wendung genommen hat. Jedenfalls, die Polizei, was erstmal als Tatsache ausdrücklich zu begrüßen war, die Präsenz der Polizei im öffentlichen Leben nimmt ab, beziehungsweise verschwindet für ein paar Wochen, und das löst eine Ausreisewelle aus. Einfach, weil jetzt ein Zeitfenster offen ist, eine Möglichkeit. Jahrelang haben wir, wenn jemand in der Hafenstadt wohnt, jahrelang hat man die Boote in Sichtweite gehabt und gesehen, hat vielleicht sogar geträumt von Auswandern, es ging aber nicht, weil man wusste, wenn man da zu sehr laut drüber nachdenkt, dann landet man im Knast dafür. Jetzt oder nie. Jetzt kann man es versuchen. Das ist ein Grund. Ein zweiter Grund ist vorher genannt worden, nämlich die Arbeitsplatzverluste, die während der Revolution passierten. Das heißt tatsächlich, der Tourismus ist rapide zurückgegangen. Die Investitionen sind auch zum Teil aus Tunesien abgezogen worden, aus Europa, oder sind zurückgehalten worden aus Europa, aber auch aus den reichen Golfstaaten, Kuwait und Vereinigte Arabische Emirate und so weiter, Katar. Das heißt, es gab auch ökonomische Gründe. Es haben sich Leute damals gefragt, warum fliehen die Leute gerade dann, wenn Revolution ist, wo sie doch eigentlich jetzt was verändern könnten. Ich habe auch selber mit Leuten gesprochen, die in der Situation waren, die damals geflohen sind oder es damals versucht hatten. Und es gibt auch eine Untersuchung, zum Beispiel es gibt in Paris eine Gruppe, die heißt FTCR, Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté de deux Rives, also die Vereinigung der Tunesier für Bürgerrechte auf beiden Seiten des Mittelmeers. Die saßen früher nur in Paris, weil in Tunesien Diktatur war. Inzwischen sitzen sie tatsächlich auf beiden Ufern des Mittelmeers. Also sie sitzen auch in Tunis. Und die haben eine Untersuchung durchgeführt, wo sie eine Reihenbefragung gemacht haben mit einigen hundert Leuten, die entweder abgehauen sind im Frühjahr 2011 oder es versucht hatten. Und in der Regel die Antworten, sowohl die ich von einzelnen Individuen selber bekommen habe, als auch die, die als die Antworten, die diese Leute bei ihrer breiteren Untersuchung bekommen haben, ist, dass die Leute in der Regel sagten, wir wollen ja gar nicht weg, sondern wir wollen schon, dass sich in Tunesien was ändert. Das heißt, wir wollen dem Land gar nicht den Rücken kehren in dem Augenblick, wo sich was verändert. Aber wir wollen dazu beitragen, indem wir sozusagen unseren Familien es ermöglichen, sich über Wasser zu halten, indem wir Geld überweisen und dass wir dann zurückkommen und die Leute eine bessere Situation haben und dass wir auch zurückkommen, eine bessere ökonomische Situation vorzufinden in 3 Jahren oder 5 Jahren und dass wir dann sozusagen ein besseres Tunesien aufbauen. Also es stand nicht unbedingt der Wunsch nach Veränderung in Tunesien, stand zumindest bei vielen, nicht im Gegensatz zu dem Wunsch, jetzt und gerade zu dem Zeitpunkt auszuwandern. Und der, also es gab dann, wie gesagt, den objektiven Grund, dass es halt einfach auch einen rapiden Rückgang von Verdienstmöglichkeiten gab, vor allem in den Hafenstädten, weil es halt auch oft Tourismusregionen sind. Und es gab, wie gesagt, einfach diese Opportunität, diese Möglichkeit. Vorher war es verboten, auch nur laut nachzudenken über, in Anführungszeichen, Republikflucht. Man weiß nicht, wie es in einem halben Jahr oder einem Jahr sein wird, aber jetzt sehen wir, dass es geht, weil die Bullen sind weg. Es gab insgesamt nach den realistischen Schätzungen ca. 35.000 Menschen, die diese Möglichkeit genutzt haben. Überwiegend junge Menschen, tatsächlich überwiegend männliche Tunesier, aus Gründen, die man untersuchen kann und die in der tunesischen Gesellschaft liegen. Ich habe auch selber welche gesehen, die dann in Frankreich ankamen, die mit dem Boot über Lampedusa eingereist waren. Die 60-Jährige waren, das ist aber die Ausnahme. In der Regel waren es junge männliche Tunesier zwischen 16 und 30 oder 35, die abgehauen sind zu dem Zeitpunkt. In der Regel mit dem Ausreiseweg über die italienische Insel Lampedusa. Die Reaktion in Frankreich war stärker noch als in Italien, aber auch in anderen EU-Ländern, Deutschland zum Beispiel, wenngleich es weiter weg war, aber auch dort gab es einen Diskurs darüber, war in der Regel eine Darstellung als Katastrophe, auf die man, der man begegnen muss. In Frankreich gab es ganz klar die Zeitungsberichte Ende März, Anfang April, als die Ausreisewelle auf dem Höhepunkt stand, also 2 Monate, 3 Monate nach dem Sturz von Ben Ali. Da war in vielen Zeitungsberichten die Rede von einer Flutwelle und einer Welle, die da schwappt und so weiter. Das wird natürlich auch politisch geschürt von verschiedener Seite. Also es gibt zum Beispiel eine französische Politikerin, die war persönlich auf Lampedusa, schon vor dem Höhepunkt der Ausreisewelle am 14. März 2011, Marine Le Pen, also die Chefin der extremen Rechten, das Front National, ist sogar fast freundlicher aufgetreten als viele konservative Politiker, die gleichzeitig in Frankreich einfach nur Hass schürten und sagen, Hilfe, da kommt eine Katastrophe auf uns zu. Sie hat immerhin sogar mit den, also natürlich, sie ging hin, um die Botschaft zu verbreiten, um gefilmt zu werden dabei und um über die Kameras nach Hause die Botschaft zu übermitteln, das Boot ist voll. Das sollte die Botschaft sein. Aber sie hat im Unterschied zu manchen konservativen Politikern sogar mit den jungen Tunesiern gesprochen. Allerdings, um ihnen zu sagen, ihr seid ja nett und ich bin auch nett zu euch, aber ich bin gekommen, um euch zu sagen, ich kann euch nicht in mein Boot einladen, weil wenn wir zu viele im Boot sind und alle absaufen, ist niemandem von uns geholfen und deswegen muss ich euch auffordern, sozusagen davon abzusehen, in mein Land zu kommen. Das war die Botschaft, die sie übermitteln wollte. Also sie war begleitet von dem italienischen rechtsradikalen Europaparlamentsabgeordneten Mario Borghesio, ganz übler Fanatiker, der in Italien verurteilt worden ist, unter anderem, weil er eigenhändig ein Zelt unter den Flüchtlingen lebt, in Turin in Brand gesteckt hat im Jahr 2000. Ein ganz durchgeknallter Fanatiker und Nazi-Idiot. Die beiden sind da sozusagen rumgeturnt auf der Insel Lampedusa, um diese Botschaft über die Kameras nach Hause zu befördern. Sie war nicht die einzige Marine Le Pen, sondern es kam auch von konservativer Seite und natürlich von vielen bürgerlichen Medien diese Botschaft, Hilfe, was kommt da auf uns zu? eine konservative Politikerin, eher eine Hinterbänklerin, Chantal Brunel, hat auch gesagt, ja, die Lösung ist, die Leute auf die Boote setzen und zurückschicken, unmittelbar. Wobei das hat noch einen Subtext, das hat noch eine Subbotschaft, weil es gibt, und das wissen konservative Politikerinnen, es gab im Jahr 1962, also als der Unabhängigkeitskrieg in Algerien in der Endphase war, den Ausspruch von einem Pariser Abgeordneten, der damals sagte, die Algerier, die also in Frankreich demonstrieren für die Unabhängigkeit, auf Boote stecken und dann die Boote versenken. Das war sozusagen der historische Hintergrund, auf das das anspielte. Entsprechend laut war natürlich auch der Aufschrei, als die anfingen mit alle auf die Boote setzen und zurück. Weil das war der Subtext, das mit dem, lass die absaufen. Weil das den anderen Ausspruch von 30 Jahre oder 40 Jahre früher gab. Zwischen 50 Jahre früher, ja 1961, 50 Jahre früher. Das endete dann mit massivem Druck seitens der Europäischen Union, seitens Frankreichs, aber auch Deutschlands, obwohl Deutschland weg ist, auf Italien. In Italien hat die Berlusconi-Regierung einen pragmatischen, faulen Kompromiss getroffen, was man vorher auch in dem Film gesehen hat, diese Permesso, also die Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen für 6 Monate, also One-Shot, einmal 6 Monate und dann wollen wir aber, dass ihr nicht mehr da seid, wenn die 6 Monate rum sind. Wir schließen die Augen, wir geben euch sozusagen einen Zettel, mit dem ihr hier legal seid, sodass Italien euch nicht zurückschicken wird. Aber dann wollen wir euch nicht mehr sehen. Die italienischen Behörden wussten natürlich, die Menschen wollen real weniger nach Italien. Manche auch, weil aus den Gründen, die auch Viktor vorher genannt hat, dass Leute, weil sie mit italienischen Touristen viel konfrontiert waren, italienisch sprachen. Manche wollten nach Italien, die Minderheit wollte aber nach Italien. Die meisten wollten nach Frankreich, weil sie dort Familie hatten, weil sie auch in der Regel besser Französisch als Italienisch sprechen. Manche wollten nach Nordeuropa, weil es in Skandinavien immer noch besser ist für Flüchtlinge, aber die Mehrzahl wollte nach Frankreich. Die Gegenleistung, die, also in Anführungszeichen, die allerdings Italien für diesen Kompromiss, 6 Monate Augen zu und dann sind die Leute weg, wenn es gut läuft. Die Gegenleistung, die die italienische Rechtsregierung unter Berlusconi allerdings gleichzeitig in Tunis aushandelte, war, diese 6 Monate Aufenthaltserlaubnisse werden für bis zu einem Stichtag erteilt, also für Leute, die bis zum 5. April 2011 eingereist sind, die bis zum 5. April in Lampedusa oder auf einer der anderen Inseln registriert worden sind. Danach ist aber Schluss und gleichzeitig nimmt Tunesien aus Frankreich und Italien neue Grenzschutzboote und neue Gerätschaft, um die Grenzen besser, also die Wassergrenze besser zu kontrollieren, ab und verpflichtet sich Tunesien, die Übergangsregierung, verpflichtet sich, die Grenzen verdammt besser zu kontrollieren mit dem Gerätschaft, was ihr eben dafür zur Verfügung gestellt wird. Das war der Kompromiss. Dann kam die Situation, dass die Leute einmal in Italien mit diesen Titeln ausgestattet, natürlich versuchten, was ihnen von italienischer Seite nahegelegt wurde, was aber viele von ihnen auch tatsächlich wollten, von Italien weiterzukommen nach Frankreich. Dann hatten wir eben die Situation, die man vorher im dritten Film gesehen hat, dass die Grenze zwischen Ventimiglia auf italienischer und Nizza auf französischer Seite für 14 Tage abgeriegelt und dicht gemacht wurde. Also es gibt im Schengen-Abkommen einen Passus, der es erlaubt, in Notsituationen und Katastrophenfällen und bei Sicherheitsproblemen die Freizügigkeit zwischen den Schengen-Mitgliedstaaten vorübergehend auszusetzen. Das wurde in der Vergangenheit manchmal angewandt, zum Beispiel beim EU-Gipfel im Dezember 2000 in Nizza. Ist auch diese Grenze zwischen Nizza und Ventimiglia dicht gemacht worden, weil es halt hieß, 3000 italienische Autonome kommen und Hilfe und so weiter. Die kamen dann auch, die kamen halt auf anderen Wegen, aber die kannten sich natürlich besser aus als die Tunesier, die versuchten einzureisen. Es sind aber trotzdem mehrere tausend Tunesier nach Frankreich gekommen. Mehrere haben es geschafft einzureisen, viele wurden auch abgeschoben. In der Minderheit der Fälle wurden sie noch aus Italien abgeschoben, wenn man sie zum Beispiel aufgegriffen hat und sie hatten eben keinen Permiso, keine Aufenthaltsgenehmigung. In Frankreich wurden viele aufgegriffen und wurden auch schon ab April 2011 abgeschoben, vor allem die in öffentlichen Räumlichkeiten campierten, weil sie keine Unterkunft hatten und weil man ihnen schlicht nichts zur Verfügung stellte, nicht mal eine Turnhalle. In Marseille zum Beispiel gab es 100 Tunesier, die dann unter freiem Himmel nächtigten auf einem Sportplatz und da sind dann, also nicht, die haben jetzt nicht die 100 Leute angegriffen, weil das hätte dann sozusagen einen größeren Zusammenschluss gegeben, aber wenn sie dann Leute in kleinen Gruppen oder einzeln aufgriffen, da sind schon früh Leute abgeschoben worden und vielleicht 5000 Leute haben es auch geschafft, sich da nach Paris durchzuschlagen und haben dann auch dort in größeren Gruppen noch bis im Herbst 2011 hinein an öffentlichen Plätzen genächtigt, zum Beispiel im Parc de la Villette. Das ist so ein futuristischer Park im Norden von Paris mit so Technikmuseum. Und also früher waren da die Schlachthöfe von Paris und dann haben sie da so einen futuristischen Park mit Theater und Ausstellungshalle hingepackt. Und das ist einer der wenigen Parks, die rund um die Uhr geöffnet sind, also wo es nicht ein Gitter gibt und wo dann um 21 oder 23 Uhr Schluss ist, sondern wo man sich Tag und Nacht aufhalten kann. Und da haben 500 Leute zum Beispiel unter freiem Himmel geschlafen, also bis, solange es von der Jahreszeit her noch möglich war. Es hat dann immer wieder auch Besetzungen gegeben, also Squads, zusammen mit französischen politischen Kräften, also mit Autonomen, aber auch mit organisierten Linken. Es gab auch ein paar unglückliche Geschichten, es gab ein paar Reibereien. Es gab manches Misstrauen von den Tunesiern, weil manche hatten die Erfahrung gemacht, dass man mit Politik besser misstrauisch ist, weil im Polizeistaat Tunesien gab es halt nur Leute, die Politik machen konnten, gegenüber denen man besser misstrauisch war, vor den Umbrüchen, bevor der politische Pluralismus ermöglicht wurde. Und es war auch so, es fanden sich unter denen viele, die Leute aus prekären sozialen Verhältnissen waren, die sozusagen die Möglichkeit zur Ausreise nutzten, um ihren Familien was zu beißen zu geben. Es gab aber auch eine Minderheit, es gab ein paar drunter, von denen, die ich gesehen habe, die kamen aus einer anderen Situation, das waren Leute, die hatten zum Beispiel ein Stipendium, um zu studieren, aber deswegen, weil ihre Familie Drähte zum alten Regime hatte. Und die Familie hat dann irgendwann gesagt, jetzt ist der Umbruch da, jetzt werden wir gewisse Vergünstigungen hatten, die wir verlieren, jetzt haut ab und kümmert euch drum, wie ihr sozusagen weitermacht. Das heißt, es gab Leute, die auch aus dem Grund, weil sie aus einem anderen Milieu kamen, eher misstrauisch waren gegenüber Linken. Also das war keine Sache, die immer sehr einfach war, aber es gab trotzdem mehrere gemeinsame Besetzungen, die aber mehrfach auch mit brutaler Gewalt polizeilich geräumt wurden. Also zum Beispiel, es gab ein Haus, das gehörte, glaube ich, der Sozialversicherung, das Gebäude, das im Nordosten von Paris, im 19. Bezirk, das am 4. Mai geräumt wurde. Und es gab mehrfach auch Demonstrationen, wo von vornherein die Polizei alles mit brutaler Gewalt abräumte. Also zum Beispiel am 14. Mai, 10 Tage später, an der Porte de la Villette, das ist in der Nähe von diesem Park, den ich vorher geschildert habe, sollte es eine Demonstration geben, die politisch relativ isoliert war. Es waren einige Autonome da und einige Leute zum Gucken und eben die Tunesier. Und da hat die Polizei sofort eingegriffen und sofort wüst rumgeaßt mit dem Knüppel und hat sofort Leute festgenommen, also auch unter großem Gewalteinsatz. Also Leute, die sie auf dem Kieker hatte, französische Autonome zum Beispiel. Also es gab eine sehr massive Reaktion der Staatsmacht und es gab vor allem keinerlei Entgegenkommen. In der Vergangenheit hat es das gegeben, dass man bei Leuten gesagt hat, okay, der Staat will jetzt prüfen, ob die Leute wirklich ein Recht haben werden, unter dem Gesichtspunkt staatlicher Gesetze in Frankreich zu bleiben. Aber erstmal kümmern wir uns darum, dass die Leute eine Bleibe bekommen. Also zum Beispiel im Dezember 2000, war es, glaube ich, kam ein Schiff mit 900 Kurden, syrischen Kurden und irakischen Kurden, strandete in Sarrafel an der Côte d'Azur. Da hat auch der französische Staat gesagt, also gut, wir garantieren jetzt den Leuten nicht, dass sie hier bleiben können. Die Fluchtgründe müssen wir prüfen. Aber erstmal schaffen wir eine Turnhalle her, damit die Leute nicht sozusagen im Freien übernachten müssen. Da waren auch viele Frauen und Kinder dabei bei den kurdischen Menschen. Das wird in dem Fall überhaupt nicht gemacht. Also es gab dann nach 10 Verhandlungen mit der Stadt Paris, die also rosa-rot-grün regierte, sozialdemokratisch mit KP und Grünen, Minderheitenbeteiligung, die Stadt Paris hat dann einmal eine Turnhalle zur Verfügung gestellt. Aber mit der Auflage, dass die Leute dort nur nachts bleiben können, dass es also keine Nutzung wie ein soziales Zentrum geben darf und dass die Leute 7 Uhr morgens weg sind. Und es wurde ihnen immer nur für jeweils eine Nacht der Aufenthalt garantiert. Also es gab nicht so ein Ding, dass man gesagt hätte, wir stellen euch was zur Verfügung, wo ihr jetzt bleiben könnt. Die großen Konzentrationen, in Anführungszeichen, die großen Zusammengruppierungen von Leuten, die haben sich dann im Laufe der Zeit aufgelöst. Also einmal, weil es Herbst und Winter wurde und die Leute nicht in diesen Parks bleiben konnten, wo sie zum Teil waren. Und dann haben die Leute für sich oft individuell einfach Lösungen gesucht. Manche haben Anschluss an Familien gefunden, die irgendwo in Frankreich waren oder Leute aus ihrem Dorf. Manche sind zurückgegangen. Manche sind abgeschoben worden. Manche haben einen Job gefunden. Jedenfalls, ich glaube, dass das bei Teilen der jungen Generation in Tunesien lang im Gedächtnis bleiben wird, wie damals mit ihnen umgegangen worden ist. Und es gab das eben auch von anderen EU-Ländern her den Druck. Ich habe Deutschland erwähnt. Für Deutschland war es eher relativ weit weg, weil aus sprachlichen, familiären Gründen die Leute eher nach Frankreich wollen. Aber zum Beispiel, beziehungsweise nicht Deutschland, sondern Dänemark hat seine Grenze zu Deutschland geschlossen im Juli 2011 unter Aussetzung auch des Schengen-Abkommens mit der Begründung, da könnte unerwünschte Migration kommen. Also auch stark mit unter Verweis auf den damals sogenannten arabischen Frühling und auf die Migration, die stattfand von Tunesien her. Jetzt noch ein Wort zu Libyen und dann zu dem, was aktuell passiert. Libyen war eine andere Nummer, insofern als die Situation in doppelter Weise unterschiedlich war. In dreifacher Hinsicht. Einmal in Libyen war Krieg, weil das libysche Regime nochmal anders mit wesentlich herberer Gewalt auf die auch dort stattfindenden Demonstrationen regierte als das tunesische. Und das wurde dann halt schnell ab Mitte Februar 2011 zu einer militärischen Auseinandersetzung. Das Regime hat nochmal ganz anders regiert und reagiert und es gab eben auch nicht die zivile Massenbewegung. Tunesien zum Beispiel ist ein wichtiger Faktor bei den Umbrüchen, die Gewerkschaftsbewegung gewesen. In Libyen gab es aber keine Gewerkschaften. Es gab keine Gewerkschaften, es ist ein dünn besiedeltes Land mit großem Öl- und Gasreichtum, sprich die körperliche Arbeit wurde in der Regel nicht durch libysche Staatsbürger verrichtet. Die hatten entweder keinen Job oder Beamtenjobs oder Händlerjobs, aber körperliche Industriearbeit oder auf dem Bau, die wurde verrichtet von, also auf dem Bau, Maurer und so waren zum Teil Tunesier und sonst waren das Schwarzafrikaner oder subsaharische Migranten, subsaharische Afrikaner, die in der Größenordnung von 1 bis 2 Millionen in Libyen lebten, wo es also 5 Millionen Einheimische Libyer gibt. Das heißt, es gibt kein libysches Proletariat. Sprich, deswegen, weil die körperliche Arbeit nicht von Libyen verrichtet wurde. Das Regime, wie gesagt, funktionierte auch nochmal anders als das tunesische. Also es gab nicht sowas wie Gewerkschaften, die zwar in Tunesien unter dem alten Regime unter Kontrolle standen, von oben her, die aber trotzdem sich unabhängige Spielräume und oppositionelle Spielräume offen hielten. Sowas gab es nicht in Libyen. Sprich, es kam schnell zu einer militärischen Auseinandersetzung, weil der Gegner war nicht eine zivile Massenbewegung, sondern waren junge Leute, die mit der Knarre in der Hand aus der Armee desertierten. Ähnlich wie später in Syrien, mit dem Unterschied in Syrien gibt es eine zivile Massenbewegung mit Massendemonstrationen, die das lange begleitete. Ich habe das schon erwähnt, Libyen war aber gleichzeitig ein Aufnahmeland auch für Immigration, also es war ein Durchgangsland für Immigration aus dem subsaharischen Afrika in Richtung Europa. Es war aber auch ein Aufnahmeland, weil Schwarzafrikaner oder subsaharische Afrikaner in Libyen eben auch arbeiteten und Arbeit fanden. Das libysche Regime selber hat wechselnde Positionen dazu im Laufe der Zeit eingenommen. Wechselnde Position deswegen, weil einfach erstens klar war, das ist sozusagen die soziale Unterklasse des Proletariats. Das heißt, die Migranten sind da, um die Arbeit zu verrichten, die Libyer nicht machen sollen oder wollen. Zweitens, Gaddafi, der Chef des alten Regimes von September 1969, der Putsch, mit dem er an die Macht kam, bis zu seinem Sturz oder bis zu seinem Tod im Oktober 2011, war jemand, der auf demagogische Weise sich die afrikanische Einigung auf die Fahnen geschrieben hat. Also schon, auch weil er an der Spitze des Vereinigten Afrikas stehen wollte, aber er hat immer so einen panafrikanischen Diskurs gefahren und gesagt, ich bin der Afrika zu seinem Recht verhilft auf der Welt und so weiter. Drittens gab es aber auch einen nicht zu knappen Rassismus, weil in der arabischen Gesellschaft gibt es auch einen ausgeprägten Rassismus gegenüber Schwarzen, es sind oft auch ehemalige Sklavenhaltergesellschaften, also Sklavenhalter gab es eben auch in islamischen und in arabischsprachigen Ländern. Das Regime hat einen wechselnden Kurs gefahren. Das Regime hat manchmal in bestimmten Phasen, zum Beispiel bis in die 90er Jahre hinein, gesagt, weil wir alle afrikanische Brüder und Schwestern sind und weil wir an der Spitze, weil Libyen die Speerspitze des Vereinigten Afrikas sein soll, ermutigen wir die Leute, die Libyer, Afrikaner und Afrikanerinnen zu heiraten. Dann kam es zu verstärktem Unmut. Also nicht unbedingt deswegen, sondern weil die Lebensbedingungen sich verschlechterten. Libyen stand also ab den frühen 90ern, ab 1992 unter Embargo bis Ende 2003, weil es gab bestimmte Anschläge, zum Beispiel auf Zivilflugzeuge, in die Gaddafi verwickelt war. Lockerbie, eine französische UTA-Maschine, die über dem Niger abgeschossen wurde 1989. Noch ein paar andere Anschläge. Also es gab tatsächlich einen gewissen Staatsterrorismus von Seiten des alten libyschen Regimes her. Und Libyen wurde unter Embargo gestellt. Aus verschiedenen Gründen, aus Gründen, die man unterschiedlich bewerten kann. Und die Lebensbedingungen verschlechterten sich deswegen rapide. Es gab weniger Handel, die Libyer konnten weniger ausreisen. Es hatte auch andere Konsequenzen, zum Beispiel Libyen hat zwar ein kostenloses Gesundheitssystem gehabt, was immer wieder als Werbung für das Gaddafi-Regime auch geltend gemacht wurde. Wenn sie irgend konnten, ließen die Libyer sich dennoch im Ausland behandeln, einfach weil das Gesundheitssystem kostenlos, aber schlecht war. Und das ging dann nicht mehr, als jetzt Embargo da war. internationale Fluglinien durften Libyen nicht mehr anfliegen. Das heißt, der Unmut wuchs. Und irgendwann entzündete der Unmut sich aber an der Propaganda des Regimes, das damals für die Schwarzen und für die Heiraten mit den Schwarzen Werbung machte. Und es artete dann in eine Art Pogrom aus, wo dann das Regime aber einen Kurswechsel vollzog und dann Pogrome eher ermutigte und begünstigte, weil es ein Blitzableiter war, um den Unmut abzuführen. Das heißt, es gab auf jeden Fall eine Art staatlichen Rassismus, weil die Leute in bestimmte Jobs getrieben wurden, aber die Propaganda wechselte. Also in bestimmten Phasen war sie eher sozusagen afrikanerfreundlich. Und dann gab es wieder Phasen, wo der libysche Staat gesagt hat, haltet uns dieses Problem vom Hals, haltet uns die Leute vom Hals. Zum Beispiel, es gab tausende staatenlose, formell staatenlose Palästinenser. Und irgendwann hat Libyen gesagt, die libysche Staatsmacht gesagt, aus demagogischen Gründen, weil wir das Abkommen von Oslo zwischen der PLO und Israel als Verrat ablehnen, schmeißen wir jetzt alle Palästinenser raus. Und dann haben sie einfach mal 5000 Leute auf Boote im Mittelmeer ausgesetzt. Staatenlose Palästinenser. Also das gab es auch, und es gab eben auch Phasen, wo sie massenweise Afrikaner abschoben. Eritrea zum Beispiel, die aus sehr dramatischen Verhältnissen auch flohen. Es gab aber dennoch, wie gesagt, die Präsenz von einer großen Zahl von schwarzen Afrikanern in Libyen, und dann kam der Krieg. Und mit dem Krieg änderten sich natürlich drastische Lebensbedingungen. Einmal, viele Jobs gingen flöten, ein Drittel der libyschen Erdölindustrie wurde zum Beispiel zerstört oder beschädigt im Bürgerkrieg. Es gab natürlich nochmal eine Verschlechterung aller Handelsbeziehungen, weil das Land im Krieg war. Und es gab auch wieder Pogrome, die von unterschiedlicher Seite kamen. Es gab zum Beispiel auch eine schwarze Söldnerhysterie bei Teilen der Leute, die auf Seiten der Rebelle waren, die in allen schwarzen Rebellen erkennen wollten, was Unfug war. Es gab schwarze Söldner auf Seiten Gaddafis. Das waren aber Leute, die kamen aus bestimmten Verhältnissen. Zum Beispiel die Präsidentengarde im Tschad, dem südlichen Nachbarland Libyens, wurde nach Libyen ausgeliehen gegen Geld für die tschadische Staatsmacht. Es gab Tuareg, die jetzt dunkler sind als libysche Araber, aber die auch keine Schwarzen sind, die in Gaddafis Armee dienten. Manche Leute auf Seiten der Rebellen, die wollten in jedem Schwarzen Rebellen erkennen, und es gab also auch ausgeprägte Pogrome oder Lynchaktionen gegen Schwarze. Das heißt, die Bedingungen wurden so schlecht, dass es eine Massenflucht von Leuten aus Libyen gab, nicht von libyschen Staatsbürgern, das gab es bis zum Schluss nicht, sondern von, also Leute, die auf Seiten der Rebellen waren, die flohen in die Rebellenzone, aber es gab keine Massenauswanderung von libyschen Staatsbürgern nach Europa, das hat nicht stattgefunden. Aber was es gab, war ein massiver Versuch, ins Ausland zu gelangen. Zum Teil reisten die Leute über die Landgrenze nach Tunesien aus. Das war dann aber in der Regel so, dass die Tunesier sie zwar aufnahmen, aber die auswärtigen Mächte, die dann also mit Hilfsprogrammen zur Stelle waren, über die UN und über das UNHCR, also das Flüchtlingshilfsprogramm der Vereinten Nationen und die Europäische Union, die sorgten zwar dafür, dass die Leute sozusagen erstmal in Zelte aufgenommen wurden, um die humanitäre Not zu lindern, aber was dann folgte, waren Repatriierungsprogramme, aber nicht um die Leute, also natürlich nicht nach Libyen zurückzuführen, weil es lebensgefährlich gewesen war, aber auch nicht um sie nach Europa zu bringen, sondern um sie in ihre Herkunftsländer, wo die Leute oft auch nicht mehr hin wollten, zurückzubringen, nach Mali, in die Elfenbeinküste, nach Nigeria und so weiter. Es gibt immer noch ein Lager, wo es immer noch Leute gibt, die festhängen auf tunesischer Seite aus dieser Zeit, das ist in der Nähe von Ben Gardan, das ist in Südost-Tunesien, 20 Kilometer von der libyschen Grenze entfernt in Shusha, wo es immer noch, da saßen teilweise bis zu 8000 Leute fest. Die Zahl hat jetzt abgenommen, ein paar Leute haben es akzeptiert, an Repatriierungsprogrammen teilzunehmen und zurückzugehen in ihre Herkunftsländer. Manche sagen, das können wir nicht, Tschad zum Beispiel, weil es politische Flüchtlinge sind und im Tschad auch ein absolut übles Folterregime herrscht. Manche Leute sind nach ihrem wiederholt erklärten Willen aber eine kleine Zahl von Leuten sind durch EU-Staaten aufgenommen worden. Deutschland hat zum Beispiel 200 Leute aufgenommen, nach langen 10 Verhandlungen, und hat sich bereit erklärt, sie aufzunehmen. Das ging dann auch nochmal ewig, bis die Leute abfliegen konnten, aber da sitzen immer noch hunderte von Leuten fest, in Shusha, also sozusagen in der Wüste an der libysch-tunesischen Grenze. Es hat diese Woche nochmal Proteste gegeben, auch von den Leuten, die jetzt nach Tunis gefahren sind, mit Unterstützern, auch Leuten aus Deutschland und aus anderen nördlichen Staaten, die zusammen mit denen nach Tunis gefahren sind, in die tunesische Hauptstadt, und dort nochmal einen Protest auf den öffentlichen Plätzen für diese Menschen organisiert haben. Wesentlich gefährlicher war es für die Leute, die, also gefährlicher nicht in dem Sinn zurückgeschoben zu werden, sondern zu krepieren, für die Leute, die versuchten, über das Mittelmeer zu fahren, um direkt nach Europa zu kommen. Also einmal, weil die Entfernung größer ist von Libyen in Richtung EU als von Italien aus. Das heißt, sprich, es gab die Gefahr zu ertrinken, Schiffbruch zu erleiden. Das sind auch, ist auch Hunderten von Menschen passiert. Hinzu kommt aber, dass es offensichtlich Fälle gab, wo es, wo die Leute zwar in Sichtweise von Schiffen, in dem Fall von Kriegsschiffen, französischen, britischen, NATO-Kriegsschiffen gerieten, wo man sie hat aber ertrinken lassen. Es gibt zwei dokumentierte Fälle. Der größere Fall, da geht es um mehrere Dutzend Menschen, war am 8. Mai 2011, wo dann ein Artikel im Guardian kurz darauf erschien, in Großbritannien, der sagte, die Leute seien in Sichtweise eines NATO-Schiffs gewesen und man habe nicht eingegriffen und habe die Leute ertrinken lassen. Also da sind mehrere Dutzend Menschen dabei gestorben. Das hat auch zur Folge, dass es in Frankreich von NGOs eine Strafanzeige gab, die gegen die NATO eingereicht worden ist. Also es gibt bisher keinen Prozess dazu, aber es gibt jedenfalls mindestens zwei Fälle, die relativ gut dokumentiert sind, wo man nicht eingegriffen hat, um Menschen zu schützen. Was dann folgte, war die Rekonsolidierung der alten Beziehungen. Also Europa versucht, die Beziehung zu den Staaten zu rekonsolidieren, auf wirtschaftlicher Ebene zum Beispiel dafür zu sorgen, dass es bloß keinen Bruch mit dem wirtschaftlichen Modell gibt, also Freihandel mit der EU und freien Zufluss für europäische Waren und Anbindung an den Export, also wirtschaftliche Ausrichtung dieser Länder auf Export in Richtung EU. Europa tut natürlich alles, dass daran nicht gedreht wird, sondern dass diese Orientierung wieder verstärkt wird in den Ländern auf dieser Ebene. Also Tunesien ist jetzt auch in ein sogenanntes Deepened Partnership Programm, vertieftes Partnerschaftsprogramm mit der EU aufgenommen worden, um nochmal den Freihandel auszubauen und so weiter. Aber auch auf der Ebene der Migrationspolitik. Zum Beispiel in Libyen. In Libyen war die organisiert der politische Arm der Rebellion. Das politische Sprachrohr der Rebellion, die also eben auch stark einen militärischen Schlügel hatte, war der nationale Übergangsrat, der National Transition Council, der NTC. Und der NTC hat noch, als er die Macht noch nicht übernommen hatte, also Benghazi, der NTC saß in Benghazi in Ostlibyen. Diese Zone war ab März 2011 dem Zugriff des Gaddafi-Regimes entzogen. Und Tripolis, also die Hauptstadt, wo Gaddafi noch saß, fiel dann zwischen dem 23. und dem 25. August 2011 innerhalb von 3 Tagen. Gaddafi zog sich dann nochmal zurück in seine Geburtsstadt nach Sirte und wurde dort am 20. Oktober 2011 aufgegriffen und gelyncht, totgeschlagen. Und noch während der NTC, also noch nicht in Tripolis saß, sondern noch in Benghazi, also auf gesamtstaatlich eben noch in der Opposition war, hat der NTC schon im Juni 2011 Italien, der italienischen Rechtsregierung, garantiert, wir werden die Abkommen, die es zwischen Italien und Libyen gibt, zur Rücknahme unerwünschter Migranten, werden wir wieder in Kraft setzen und wieder durchführen. Also es gab seit einer Reise von Berlusconi nach Benghazi am 30. August, 31. August 2009 und schon davor gab es Verhandlungen, aber das wurde da bekräftigt, gab es Vereinbarungen zwischen Italien und Libyen zur Rücknahme unerwünschter Migranten. Das begann 2004. Im Sommer 2004 hat ein damaliger italienischer EU-Kommissar im August 2004 eine gewisse kurzzeitige Polemik ausgelöst, weil er sich ein bisschen versprochen hat und er sprach von Auffanglagern oder Aufnahmelagern, wollte er sprechen von Migranten, die aus Italien zurückgeschoben wurden nach Libyen. Wollte er sprechen im Zeitungsinterview, da er sich aber im Begriff vertat, sprach er einfach mal von Konzentrationslager. Das löste dann eine gewisse Polemik aus. Er hat dann natürlich gesagt, er habe sich falsch ausgedrückt oder sei falsch zitiert worden und habe das natürlich gar nicht so gemeint. Jedenfalls, diese Politik der Rückschiebung von Migranten, also Eritreern, Somaliern, Äthiopiern, Sudanesen nach Libyen, die gab es seit dem vergangenen Jahrzehnt. Dafür gab es auch Abkommen. Es gab eine erste Vereinbarung 2004 und dann eben nochmal die Bekräftigung, als Berlusconi 2009 in Benghazi war. Es war Bestandteil eines Deals. Also Berlusconi, obwohl er in der Regierung zusammen mit italienischen Faschisten oder Postfaschisten oder Neofaschisten sitzt, hat eine Erklärung des Bedauerns für die italienische Kolonialvergangenheit in Libyen ausgedrückt. Das wäre noch der positive Punkt, davon könnte Frankreich sich sogar mal eine Scheibe abschneiden, was bis heute nicht die Gräuel der Kolonialvergangenheit in Algerien anerkannt hat, beziehungsweise François Hollande hat es gerade zum ersten Mal getan in Algier am 20. Dezember 2012, vor 5 Wochen. Allerdings auch da, weil er was wollte, nämlich das grüne Licht aus Algerien für den Einsatz in Mali, der 3 Wochen später begonnen hat. Jedenfalls, das war Teil des Deals. Der andere Teil des Deals war, dass Libyen die unerwünschten Migranten aus Italien zurücknimmt. Und noch ein anderer Deal waren Investitionen und natürlich Zugang zu den Öl- und Gasreserven in Libyen. Der NTC, also die Opposition, sagt, noch während des Bürgerkriegs machen wir wieder, wenn wir dann dran sind. Und es hat dann tatsächlich im April 2012 ein neues Abkommen gegeben, was das alte bekräftigt. Das heißt, dass Libyen bereit ist, Migranten wieder aufzunehmen, wenn Italien sie zurückschickt. Bisher war es jedenfalls so, dass das UNHCR, also das Flüchtlingshilfsprogramm der UN, was also auch normal die Einhaltung zum Beispiel zumindest der Genfer Konvention für Leute, die in die Anerkennungskriterien für politische Flüchtlinge fallen, überprüfen soll. Also bisher hatte dieses Programm keinen Zugang zu Libyen, zu dem alten Regime. Jetzt wird man sehen müssen, wie es unter den neuen Verhältnissen sein wird. Aber bisher war jedenfalls Libyen ein verschlossenes Land. Das Abkommen vom April 2012 ist dann am 18. Juni 2012 in Italien veröffentlicht worden in der Zeitung, ich glaube in La Stampa in Turin, und hat dann auch einen Aufschrei zum Beispiel bei Amnesty International in Italien ausgelöst. Die sagen, das sind Schweinereien und da werden wieder neue Menschenrechtsverletzungen vorbereitet. Und zu dem alten Regime war es jedenfalls so, dass die Leute, die dann zurückgeschoben wurden aus Italien, dass sie dann in Lager in der Wüste gepfercht wurden. Es waren am Schluss 25 verschiedene Auffanglager identifiziert in Libyen, also mindestens 8 große und insgesamt über 20. Meines Erachtens gibt es jetzt zwei Faktoren. Der eine Faktor ist, vielleicht nicht in Libyen, wo es wenig sowas wie ausgeprägte Zivilgesellschaft außerhalb des Staates und außerhalb der politischen Kräfte gibt. Es gibt schon sowas. Also es ist nicht alles schwarz in schwarz. In Libyen zum Beispiel die radikalen Islamistengruppen, die immer noch ihre Waffen behalten haben und in den Städten patrouillieren, die kriegen schon auch zum Beispiel Druck von unten. Es gab dieses Attentat auf die US-Botschaft in Benghazi am 11. und 12. September 2012. Da sind dann die Leute auf die Straße gegangen und haben diese Gruppen aus der Stadt geschmissen und haben denen Stadtverbot erteilt. Also es ist nicht alles schwarz in schwarz, aber es gibt nicht so außerstaatliche gesellschaftliche Akteure, NGOs, Initiativen, Gewerkschaften, wie es sie in Tunesien gibt, wie es sie in Ägypten gibt, wie es sie ansatzweise auch in Marokko gibt. Es gibt es kaum in Libyen. Aber also für Libyen geht jetzt weniger, was ich sage. Aber zumindest in den anderen Staaten hat zumindest eine Diskussion begonnen. Diese Gesellschaften waren es bisher eher gewohnt, sich als Auswanderungsländer zu begreifen. Das heißt, wir werden durch die Europäer schlecht behandelt, wenn unsere Leute auswandern nach Europa. Und darüber beschweren wir uns. Aber Migration in die eigenen Länder, sei es Migration, um sich niederzulassen in Marokko, in Algerien, in Libyen oder Durchgangsmigration nach Europa, wurde kaum wahrgenommen. Und wenn, dann oft mit rassistischen Wahrnehmungsmustern, die es also auch gibt. Zum Beispiel im September 2012, am 9. September 2012 erschien eine große marokkanische Wochenzeitschrift Maroc Hebdo unter dem Titel Le Problème Noir, das schwarze Problem. Und der Inhalt war entsprechend. Also es ist ähnlich wie wenn hier Schweizer oder deutsche Zeitungen über das Problem Asylbewerber sprechen bzw. hetzen. Es gibt also diese rassistischen Wahrnehmungsmuster. Es gibt aber erstmals in den letzten 2 Jahren auch andere Wahrnehmungsmuster, weil es eben auch im Kontext der demokratischen Aufbrüche oder Umbrüche, die es gibt von unten, Initiativen gibt, die auch darüber diskutieren. Es hat zum ersten Mal einen Gipfel über Migration, europäisch-maghrebinischen Gipfel gegeben, also von unten, von NGOs, am 18. Dezember 2010 in Brüssel, also kurz vor den Umbrüchen in Nordafrika, wo marokkanische NGOs und Menschenrechtsvereinigungen waren und marokkanische Migrantenvereine in der EU und belgische und französische NGOs und Unterstützerinnen. Es hat jetzt vergleichbare Initiativen gegeben. Es hat im Oktober, 5., 6., 7. Oktober 2012 einen Gipfel zum Thema Migrationspolitik des maghrebinischen Sozialforums in Ustar gegeben. Ustar ist in Marokko, 5 Kilometer von der Grenze zwischen Marokko und Algerien entfernt, wo ausschließlich darüber diskutiert wurde, wo marokkanische, algerische Gewerkschaften waren, Solidaritätsvereinigungen, Menschenrechtsvereinigungen, wo aber auch von 500 bis 600 Teilnehmerinnen ca. 150 in Marokko lebende Schwarzafrikaner waren, die also auch ihre eigenen Initiativen haben, die dort zu Wort kamen, wo vielleicht 50 oder 100 Leute aus Europa waren, aus Frankreich, aus Belgien, aus Spanien. Eine Deutsche habe ich auch getroffen, aber die war, glaube ich, über ein spanisches Programm dort. Das wird auch seinen Niederschlag finden jetzt auf dem Weltsozialforum, das stattfinden wird Ende März in Tunis, das Weltsozialforum, also es ist ja zum ersten Mal jetzt in einem arabischsprachigen Land. in Afrika nicht zum ersten Mal. Es hat eins in Bamako und eins in Dakar gegeben, aber jetzt wird es erstmals in der arabischsprachigen Region stattfinden. Das heißt, es gibt Diskussionen, die begonnen haben. Gleichzeitig gibt es aber auch negative Faktoren, nämlich den zunehmenden Druck auf diese Staaten, die alten Beziehungen zur EU fortzusetzen. Ich habe schon im Fall Libyens erwähnt. Ich denke, was jetzt zurzeit passiert, dass der französische Militäreinsatz in Mali, unabhängig davon, wie man den sonst bewertet, wird zum Beispiel auch Rückwirkungen darauf haben. Einerseits, weil für diesen Einsatz auch Überwachungstechnologie, Satellitentechnologie benutzt wird. Zum Beispiel, es kreuzt ein französisches Spionage- oder Überwachungsschiff vollgepfropft mit Technologie vor der senegalesischen Küste in Westafrika, das also bis in die Weiten Nordmalis hinein abhorchen kann oder Satellitenüberwachung betreiben kann. Das wird benutzt, um die Bewegung dieser dschihadistischen Gruppen zu verfolgen, also die jetzt ja, denen der Militäreinsatz gilt. Das ist aber natürlich dieselbe Technologie, die auch benutzt wird, um Flüchtlingsbewegungen oder Migrationsbewegungen zu beobachten. Und wenn diese Technologie jetzt legitimiert wird durch den Einsatz, kann das, wie immer man den Einsatz sonst zieht, kann auch die fatale Wirkung haben, dass diese Technologie eben legitimiert wird, auch für die Flüchtlings- und Migrationskontrolle, um vorbeugend Abschottung zu betreiben. Das ist das eine. Das zweite ist, die radikalen Islamisten, die Dschihadisten, die bewaffneten Islamisten reagieren natürlich auch auf den Militäreinsatz. Ihr Projekt ist ja, dort sowas zu schaffen in der Sahelzone wie ein zweites Afghanistan, also ein Troublespot, wo die westlichen Truppen sich einige Jahre festbeißen werden. Es hat ja auch sozusagen Aktionen gegeben, die damit im Zusammenhang stehen, insbesondere die Geiselnahme auf einem Erdgasfeld in Annemasse in Ostalgerien vom 16. bis zum 19. Januar dieses Jahres. Die Leute, die das machten, sind aus Libyen gekommen, also sie sind aus Libyen über die Wüstengrenze gegangen. Die Gruppe war gemischt zusammengesetzt, die Geiselnehmergruppe, es waren 11 Tunesier drunter, der Chef des Kommandos war ein Algerier, der Sprengmeister, also die hatten ja dieses Feld dann vermint, wo sie die Geiseln genommen hatten, war ein kanadischer Staatsbürger tschetschenischer Herkunft. Entsprechend wird jetzt reagiert, indem gesagt wird, das ist eigentlich ein Grenzsicherungsproblem und die EU hat Ende Januar, also jetzt vor einer Woche, eine Initiative ergriffen, um nochmal auf Libyen zuzugehen und zu sagen, ihr habt ein Grenzsicherungsproblem, wie man mit dieser Geiselnahmengeschichte gesehen hat. Und deswegen geben wir euch nochmal wunderbare, schöne Technologie, um eure Grenze besser zu überwachen. Da geht es natürlich nicht nur um solche Geiselnehmergruppen, auch wenn diese Gruppen üble Kerle sind, sondern da geht es natürlich auch um Migrationskontrolle, die darüber nochmal neu legitimiert wird. Das heißt, ihr seht, die Probleme sind alles andere als hinter uns. Aber zumindest neu ist, dass es zumindest in diesen Gesellschaften auch mal diskutiert werden kann und wird, in der Hoffnung, dass es auch dort den Rassismus, der eben auch dort nicht so knapp existiert, zurückgedrängt werden kann. Ich denke, jetzt habe ich lang genug geredet, sodass es eher Zeit ist, jetzt zu Diskussionen, Fragen, Anmerkungen, Statements zu kommen.